Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Heute hat es uns ins Bremer Viertel verschlagen. Ich sitze hier im Litfaß, habe ich viel zu lange nicht mehr gemacht. Und an meiner Seite ist die Frau, um die es heute gehen soll, Ela Fischer. Denn es ist ihr Lieblingslagen. Was sie alles macht, da reden wir noch drüber. Ich sag mal, Poetin auf allen Ebenen. Als Willkommensgruß. Hallo Ela, danke, dass du uns hergebracht hast.
Hallo, bonjour, wie man so schön sagt. Ich bin total froh, dass wir uns heute hören und auch, dass ich dich treffe. Es berührt mich sehr und es bedeutet mir sehr viel. Und ich bin ganz gespannt, wie der Austausch sein wird hier im zauberhaften Litfaß, wo es mitunter den besten Kakao gibt.
Ich habe schon gesehen, Metapher mich. Ich habe gerade heißen Ingwer getrunken, auch wahnsinnig lecker. Es ist ein Vormittag, es ist aber schon gut gefüllt. Du kennst gefühlt jeden Menschen in diesem Laden. Wir treffen uns ja immer an Orten mit den Autorinnen und Autoren, der eine gewisse Bedeutung für sie hat und ein inspirierender Ort ist fürs Schreiben. Was ist das Litfaß für dich?
Ich glaube, das Litfaß erinnert mich an Frankreich der 80er. Weißt du, als ich klein war, haben sie alle Gauloise geraucht. Und es lief Serge Gainsbourg. Es war auch mitunter einer der ersten Platten, die ich selber gehört habe als Kind. Und das Litfaß, auch mit Tintin, mit Timon Struppi als Markenlogo, erinnert mich so schön an meine Kindheit im schönen Elsass. Und ich rauche zum Glück nicht mehr. Nach 27 Jahren habe ich aufgehört. Aber hier dieses Wabern und ein bisschen was vom Geruch und das coole Personal und diese schönen Menschen, eine schöne Durchmischung an Menschen, macht diesen Ort so besonders für mich. Und dann bin ich inspiriert und kann sogar jede Schreibblockade übergehen.
Wir reden ja auch immer über die Technik, die man anwendet. Also ich stelle mir dir vor, du hast hier deinen Kakao mit Hafermilch, besonders heiß, sehr cremig und lecker. Nette Menschen kommen vorbei, grüßen dich immer wieder. Und dann sitzt du hier mit deinem Blatt Papier, Laptop, Notizblock. Was ist die Methode, mit der du arbeitest?
Meistens ist es alles von dem. Also ich habe immer bunte Stifte dabei, weil ich immer ganz viel skizzieren muss, wenn ich suche nach Worten, nach Texten oder mir wieder irgendein verrücktes Projekt ausdenke. Und das startet ganz oft tatsächlich mit bunten Stiften. Und irgendwann, wenn so diese Matrix steht und die Grundgedanken eingefangen sind, dann gehe ich rüber an den Laptop. Und wenn ich das habe, dann fange ich an zu schreiben. Ich kann nicht per Hand, ich glaube, ich kann sagen, ich habe eine sehr schöne Schrift, aber ich bin ein bisschen perfektionistisch und wenn der eine Buchstabe nicht sitzt, muss ich von vorne anfangen. Deswegen lieber mit Laptop. Ich habe herausgefunden, es spart Zeit und Nerven.
Gucken wir uns an, was du alles machst. Wenn man sich, und das habe ich in diesen Tagen intensiver gemacht, mit dir beschäftigt, dann sieht man die Vielfalt, die du hast. Grob zusammengefasst bist du Geschichtenerzählerin für mich, mal musikalisch, mal nur rhythmisch, mal verträumt, mal ganz stark und mutig. Aber das gedruckte Werk, das habe ich nicht gefunden von dir. Hat es einen Grund?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich habe eine Person, die mich sehr motiviert. Das sind zwei Menschen. Das sind einmal Anna Jäger und Nilüfer Türkmen, die auch immer sagen, Ela, du musst schreiben. Und meine Antwort an Nilüfer ist aber immer, es gibt so viel zu sagen. Und ich glaube, dass der rote Faden sozusagen für Schreiben, für den Druck jetzt erst kommt. Es waren so lose Worte und es gab so viel zu sagen. Und ich glaube, ich musste mir meine Lieblingssprache, weil mein Lieblingsautor zum Beispiel ist Erich Kästner. Ich habe angefangen zu lesen und meine Bücher waren deutsch. Das war Der kleine Mann, Das fliegende Klassenzimmer. Und ich kann mich erinnern an die Glücksgefühle, die ich hatte. Und ich glaube, deswegen ist meine Sprache beim Schreiben deutsch. Ich musste mir dennoch, obwohl ich auf Deutsch erzogen bin und es meine Zuhause-Sprache ist, habe ich sie nicht geschrieben. Das heißt, ich habe jetzt 3, 4, 5, 6 Jahre gebraucht, um mir die Sprache nochmal zu eigen zu machen. Und jetzt erst kann ich sagen, dass so dieser rote Faden kommt und ich mir, glaube ich, zutraue, anfangen zu schreiben. Ich glaube, man muss sich selber auch immer die Absolution dafür geben. Und so weit war ich noch nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das, was ich zu sagen habe, draußen gelesen werden will. Und das ändert sich aber gerade so ein bisschen. Mal schauen, vielleicht traue ich mich 2026.
Ich glaube, es ist das Jahr dafür. Was wäre es dann? Es gibt Gedichte von dir, vertont. Es gibt Poetry Slam. Es gibt wirklich einfach Geschichten, die du erzählst. Es gibt Lieder. Was glaubst du, wird deine Form im Printbereich sein?
Ich glaube tatsächlich, dass es Kurzgeschichten sein werden und das Konzept steht in etwa. Ich glaube, für mich ist es immer einfacher, für jemanden zu schreiben. Und das heißt, alle Menschen, die mir was bedeuten, bekommen einen Brief. Aber diese Briefe haben einen roten Faden. Und am Ende erzählt es davon, von der Notwendigkeit, in der Begegnung zu bleiben. Von auch dem Mantra der Liebe nach Bell Hooks. Wir fischen da so ganz viele Frauen nochmal der afroamerikanischen Literatur, der queeren Literatur rein. Und in diesem Brief sozusagen, und ich widme jeder Freundin, jedem Freund, jedem Menschen, der mir was bedeutet oder der meine Wege oder die meine Wege entscheidend geprägt haben, einen Brief.
Was bedeutet Sprache dir?
Sprache ist, glaube ich, das ist wirklich eine schöne Frage. Das ist eine der schönsten Fragen, die man mir seit 10 Jahren gestellt hat. Die schreibe ich mir gleich auf. Sprache ist vielleicht, weil sie manchmal bei mir auch erstummt. Ich finde oft meine Worte nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie habe oder wenn mich meine Neuroerkrankung, die Myasthenie, nicht schachmatt legt oder ich nicht verstumme, was ich oft tue, weil ich bin ein großer Introvert, dann bedeutet Sprache für mich Freiheit. Ich musste mir Sprache antrainieren und das, was ich auf der Bühne mache oder schreibe oder einlese oder produziere, zwingt mich, anwesend zu sein und anwesend zu bleiben. Und Sprache ist für mich immer ein Mittel, anderen Menschen Hoffnung und Liebe in den Korb zu legen. Ich glaube, das ist Sprache. Sprache ist so Mobilität. Alles, was Sprache mit sich bringt, ist immer damit verbunden, dass etwas passiert, dass etwas zurückkommt. Dass man, wenn man liest zum Beispiel, geht man so, ist man wie verschwunden. Es nimmt einen mit in anderen Welten und wenn man spricht, dann, zumindest geht es mir so, habe ich das Gefühl, ich bin wirklich da und ich habe ein Recht da zu sein. Das ist Sprache für mich.
Und du drückst ja auch total viel aus. Also ich habe wahrscheinlich nicht alles gesehen, was du je gemacht hast. Du bist ja sehr untriebig, nicht nur in Bremen, bist seit gut 20 Jahren hier. Und ich habe gefühlt in jedem kulturellen Kontext mindestens schon einmal dabei gewesen. Wo ist dein Anspruch, was du mitgehen willst? Also ich habe dich zu Klimasachen, ich habe dich zu Antirassismus-Sachen gesehen, gelesen, gehört. Ich habe dich zu Dingen, die uns umtreibt, motivierend, stärkend. Hast du dieses eine Thema, was dich antreibt? Oder ist es in dieser Vielfalt, die du gerade auch beschrieben hast, einfach die Palette, die du dir anguckst und sagst, heute nehme ich das und das bewegt mich?
Ich glaube, ich gehe immer rein oder starte immer mit Sprechen oder mit Bühne oder mit Schreiben, mit dem Anspruch, dass ich alle mitnehme. Ich glaube, das ist ein großes Problem der Gegenwart, ist, dass sich viele Menschen abgehängt fühlen. Und ich glaube, ich möchte, dass jede Person, die rausgeht, das Gefühl hat, ich wurde mit angesprochen und ich kann Teil einer Veränderung sein. Oder im Grunde genommen stimmt meine Haltung sozusagen. Ich glaube, egal welches Thema, ob das jetzt zu sagen ist, Leute, wir müssen uns ums Klima kümmern. Das ist nicht nur sozusagen eine Klimafrage, aber es hat was mit einer Selbstverständlichkeit zu tun, mit Herkunft, mit Privileg und so weiter und so fort. Und das ist aber was, was sich sozusagen in alle Bereiche zieht. Dass man sagt, hey, jeder hat die Möglichkeit in seinem Alltag und wenn es nur 5 Minuten sind, zu sagen, ich verändere was und ich möchte gerne die sein, die Menschen motiviert und im Herzen begeistert, zu sagen, ich verändere was. Und wenn es nur im Kleinen ist.
Wir schauen ja immer auf den Prozess. Wenn du jetzt einen Gedanken hast und sagst, okay, darüber müssen wir reden, wie wählst du die Art aus, die Art der Darstellung? Also das wird ein Song oder das wird doch einfach ein Anreiz oder ein Gedicht oder wo ist die Wahl oder kommt es zu dir?
Ich glaube, es kommt zu mir und ich muss aber sagen, sozusagen umso schwerer das Thema, umso leiser die Form. Früher konnte ich die Themen noch mal so ein bisschen anreißen und konnte relativ laut sein mit den Dingen, die ich zu sagen hatte. Und ich merke aber mittlerweile, dass im künstlerischen Prozess das aber so ist, dass mich die Dinge mittlerweile so packen, dass ich es dann auch nur noch schaffe, den Output leise zu generieren.
Was ist das Leiseste, was du machst?
Ich glaube, das Leiseste, was ich mache, ist so sprechen über Verzweiflung und über so Gesellschaftsgeschehen, sprechen über Ungerechtigkeit, über, ich glaube, das Thema Misogynie nimmt mich immer sehr mit. Ich glaube, so Rassismus nochmal mit dem Schwerpunkt auch Queerfeindlichkeit. Das sind so Sachen, wo ich ganz leise werde, weil ich das Gefühl habe, ich kann kaum raus mit der Sprache, ne? Sozusagen, ich mute mich auch von innen, weil das wiegt wie so ein Gewicht. ich glaube, dann werden die Dinge leise. Das ist, glaube ich, kann man so an meinem Instagram, glaube ich, ganz gut sehen, dass so das, was schwer wiegt, auch leise ist. Es ist dieses kleine Video aus dem Off gesprochen oder es ist dieser Text rund um Shame and Silence, dass man sagt, man wurde einfach aus einer Gruppe rausgenommen, kommentarlos. Und da kam aber sozusagen keine Ankündigung darüber, dass man beim Geburtstag nicht mehr eingeladen ist. Und diese kleinen Dinge, die sich Menschen eben in der Zwischenmenschlichkeit auch antun, die nehmen mir die Kraft, laut zu sein. Und dann wird es leise, aber ich möchte trotzdem noch mal so ein Statement generieren, weil ich merke immer wieder, dass mich Menschen ansprechen und sagen, danke, dass du das geschrieben hast. Danke, dass du das gesagt hast. Ich hatte nicht darüber gesprochen.
Ich überlege immer noch über die Art, wo man dich sehen und deine Gedanken hören kann. Online hast du angesprochen, Instagram natürlich. Alte Sachen findet man auf Soundcloud oder Spotify. Man hat dich im Theater auf der Bühne gesehen. Gibt es diesen einen Ort, der dir am meisten Kraft gibt, deine Texte in die Welt zu geben?
Den gibt es noch nicht. Der ist gerade in Entwicklung. Ich traue mich und werde jetzt mutig 2026 und schaue gerade, ich bin gerade begleitet von Jean-Paul Lühmann, das ist ein ganz junger Designer und IT-Mensch und der hat mich unter dem Arm gepackt und meinte, komm, das machen wir jetzt. Du hast nicht mal eine Info-Mail und ich baue dir jetzt deine Website. Und jetzt habe ich so einen ganz jungen Lieblingsmenschen, mit dem ich sozusagen eine komplette Website baue. Und da baue ich einen schönen Audio- und visuellen Garten, wo man sich einfach gemütlich reinlegen kann, um so einfach dem ganzen Portfolio der Dinge, die es gibt, zu lauschen. Das ist so ein bisschen der Plan.
Warum? Was treibt dich an? Also warum müssen deine Gedanken nach draußen?
Ich sage ganz oft, ich habe so ein Leben wie eine 92-Jährige. Und ich glaube, wenn ich nicht sprechen würde oder meine Gedanken nicht nach draußen bringen würde, hätte ich das, was ich erlebt habe, womöglich nicht überlebt. Das ist das Erste. Ich glaube, mich hält das am Leben.
Deswegen 92, du hast einfach schon so wahnsinnig viel erlebt.
Es ist enorm. Und wie man so schön sagt, glaube ich, es passt auf keine Kuhhaut. Und ich glaube, ich möchte gerne, dass andere Menschen, die sozusagen Licht und Schwere genauso gut kennen wie ich, auch einfach einen metaphysischen Ort haben, an den sie pilgern können, an denen sie auch in ihrer Vielfältigkeit adressiert werden. Weil wir sehen draußen immer sozusagen bestimmte Profile, die Dinge ansprechen. Aber wie Femke Liebig so schön schrieb für Stadtmagazin, ich bin wandelbar. Und so sind es auch andere Menschen. Und ich möchte Ihnen klar machen, dass auch Sie gemeint sind in Ihrer Fülle und in Gänze. Darum geht es.
Gibt es Momente, es klingt nicht danach, aber ich frage trotzdem, gibt es Momente, wo du denkst, ich stehe hier gerade fest, ich habe nichts mehr zu sagen? Und wenn es die gibt, was machst du dann?
Also so ist es jetzt gerade tatsächlich. Ich habe so eine kleine Deadline. Ich muss Freitagabend und Samstag um 20.30 Uhr beim Miniaturfestival 25 Minuten Show auf die Beine bringen. Hab denn das ganze alte Zeugs, weil ich produziere ja auch Musik und eigene Sounds, was ich hatte durchgehört und dachte so, ach Gottchen. Das will ja keiner mehr hören.
Oh, doch. Ich muss zwischendurch reingehen. Ich habe die gehört im Vorhinein. Ich liebe deine Songs. Sie machen so viel mit mir. Deswegen, egal, 3 Jahre alt, 10 Jahre alt, 100 Jahre alt, völlig wurscht. Also von mir aus kannst du die gerne nehmen. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte nur sagen, wow, weil ich habe sehr viel gehört im Vorhinein und dachte so, ach, wie schön, es ist toll.
Stoppst du die Zeit? Ich glaube, mein Herz hat mich geklaut in letzter Sekunde. Obwohl ich sagte, laden zu Kerzen aus. Wir hatten schon unsere letzte Runde. Ich bin so müde. So müde vom Tag, dass ich nicht einmal für die Hoffnung aufstehen mag. Das berührt mich sehr, danke, dass du das nochmal sagst. Und dennoch, glaube ich, ist in mir was passiert. Ich glaube, ich habe mich entlassen aus meinem eigenen, wie sagt man, Laune, das eigene Schamgefühl. Und ich glaube, dass es mir nochmal die Möglichkeit gibt, Dinge anders zu adressieren. Und diese Chance möchte ich mir selber geben. Aber die Wörter sind stuck. Sie sind hier irgendwo in meinem Hals oder in meinem Magen. Und aus irgendwelchen Gründen kommen sie nicht raus.
Hast du da Methoden? Also gerade offensichtlich nicht, weil es stuck. Oder gibt es Menschen oder gibt es Begegnungen oder ist es die Ruhe? Ich habe schon mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Jeder hat so seinen anderen Weg, die Kurbel wieder anzudrehen.
Ich glaube, bei mir fängt es halt an, dass ich viel koche. Ich glaube, sobald ich viel koche und viel backe, bin ich bei mir. Das ist das Erste. Und ich glaube, dieses nicht schreiben können erzählt auch immer von Themen, die verbunden sind mit komplizierten Zwischenmenschlichkeiten oder mit Erlebnissen, die nicht verarbeitet sind, aber auch sozusagen von diesem gesellschaftlichen Stand jetzt, der mich immer hemmt und der mir erzählt, was willst du schon erzählen in Anbetracht der aktuellen Lage? Und ich glaube, das ist ein Hemmnis. Aber ich glaube, Kochen und Backen die nächsten Tage ist ein sehr guter Plan. Und viel spazieren gehen. Also manche wissen es schon, ich höre unfassbar gerne Iron Maiden. Und meistens, wenn ich The Trooper auf dem Kopfhörer habe und durch die Stadt laufe, dann gibt es mir die Möglichkeit, Türen zu öffnen, die in mir verschlossen sind.
Du bist nicht nur sehr umtriebig, du bist auch sehr engagiert. Es gibt zig Sachen, wo du schon mit reingeschaut hast. Wenn die Folge rauskommt, ist gerade Februar und dann ist Black Story Month in Bremen, wo du ja auch jahrelang schon deine Finger mit im Spiel hast. Du bist selber im Senegal geboren, wurdest adoptiert im Elsass, aufgewachsen. Irgendwann hat dich zum Glück das Leben nach Bremen gespült. Wie wichtig ist so ein Monat, um KünstlerInnen sichtbar zu machen?
Also ich gehöre nochmal zu einem anderen Kollektiv. Das Black Story Month ist sozusagen nochmal eine andere Gruppe mittlerweile. Aber ich mache und tue. Wir haben zum Beispiel ein schönes Family Dinner mit meiner tollen Projektkollegin Fatou. Und da laden wir alle Menschen sozusagen ein, mit uns zu dinieren in der zweiten Runde. Und ich glaube, dass der Spotlight auf die KünstlerInnen so wichtig ist in einem Monat. Weil es sind oft Stimmen, die nicht gehört werden, weil marginalisiert sein zeigt sich in ganz vielen Bereichen. Wenn man marginalisiert ist, dann ist damit oft eine ökonomische Problematik verbunden und eine Zeitproblematik. Das heißt, man kommt viel weniger zum Privileg zu sprechen. So, sometimes spotlight is a privilege. Und ich glaube, dass dieser Monat, wo viele Menschen sozusagen die Möglichkeit haben zu sagen, ah, es ist der Monat, in dem ich auch gemeint bin, ist ein Monat, wo sie vielleicht viel mehr Mut haben und sich ein bisschen die Zeit einräumen können, in diesem Alltagskampf zu sagen, ich traue mich. Ich bin vielleicht in einem Raum, in dem ich gespiegelt werde, in dem diese Nase, die ich habe und diese schöne Skin Color, die ich habe, in der sie Geschwister und Brüder findet, in der ich erzählen kann, ohne erklären zu müssen. Und wo man vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft nochmal gesetzt, weil da die Aufmerksamkeit größer ist, wichtige Themen adressieren kann. Es wird zum Beispiel mein Thema diesen Monat beim Black Story Month wird sein Gesundheit schwarzer Frauen. Es gibt kaum Erkenntnisse über Diagnostik für unsere Haut. Es gibt so viele Dinge, die nicht besprochen werden. Frauen generell sozusagen und alle Flinters, das ist generell problematisch, dass es da wenig Studien gibt. Aber durch sozusagen postkoloniale Mechanismen wird das noch weniger in den Fokus genommen. Und dafür sind KünstlerInnen da. Wir sind immer da, um zu sagen, ja, ja, das Fensterlädchen ist geschlossen, aber da gucken wir jetzt mal eben ins Häusle rein. Und das ist das Ziel und darauf freue ich mich. Und dass man auch Menschen kennenlernt, die man sonst nicht kennenlernt. Mich hat das nach Berlin gespült. Mich hat das hier zu tollen Menschen und Kollektiven gespült. Und plötzlich hat man ein neues Buch oder eine neue Verabredung. Und es ist ein unfassbar schöner Monat, um sich über Kunst und geteilte Gedanken zu vernetzen und beieinander zu bleiben.
Du kennst dich in Bremen in der Kultur- und Literaturszene viel besser aus als ich. Bist viel länger hier. Was wünschst du dir, nicht nur für den Monat, sondern grundsätzlich von der Bremer Stadtgesellschaft?
Ich glaube, an manchen Dingen wird schon gearbeitet. Also ich glaube, ich wünsche mir sozusagen nochmal so eine Literaturausschreibung für die ganzen Migras, die ganzen Flinters und die ganzen BPOC, also um das nochmal zu verdichten sozusagen für die ganzen Personen, die eine Migrationserfahrung haben oder eine Migrationsbiografie. Und die sich darüber erfreuen dürfen, dass sie rein genetisch gesehen mindestens einem anderen oder zwei oder drei Kontinenten angehören. Um das einfach mal kurz runterzubrechen, weil sozusagen dieser ganze Antidiskriminierungsglossar ist kompliziert zu verstehen. Das wünsche ich mir, dass es sozusagen im Bereich Literatur nochmal so einen Fokus gibt und Nischen und Räume, wo sich Menschen erproben können, wo sie nochmal explizit eingeladen werden auch. Weil diesen Status zu haben, bedeutet immer, dass man auch mitunter aus einer bestimmten Form von Minderwertigkeit kommt. Das sind die Gesellschaftserfahrungen, die man macht. Und die bringen oft mit sich, dass sich die Menschen dann irgendwann nichts weniger trauen. Und für die Stadt generell wünsche ich mir, dass wir vielleicht irgendwann ein tolles Kulturzentrum haben, was halt einfach alle anderen Sachen adressiert, wo wie in Betty's Black Pearl bei meinen Freunden die ganze Musik der Welt gespielt wird. Das ist ein großer Wunsch, den ich an die Stadt habe. Und ich möchte gerne, dass man die Möglichkeit hat, sich hier besser zu vernetzen. Also es muss irgendeinen Vernetzungsort geben, aber es gibt ja bald einen Ort sozusagen für freie Begegnungen in der Innenstadt, habe ich mir sagen lassen. Und ich wünsche mir halt einfach, dass so etwas wie jetzt mit dir oder die Begegnung mit Femke Liebig, dass da viel mehr Menschen, die nicht selbstverständlich zur Bremer Gesellschaft gehören, mit in den Fokus geholt werden. Dass sie aber auch teilhaben an Gremien, an Beiräten und dass man eingeladen wird, diese Stadt aktiv mitzugestalten. Weil die ist unfassbar schön. Wir sind einfach die schönste Stadt Deutschlands. Ich weiß, das sehen andere anders. Wir können uns auch sehr gerne streiten. Ich schicke gerne meine Telefonnummer. Ich bin für jedes Konfliktgespräch zu haben. Aber wir sind einer der schönsten Städte. Guckt euch den Stadtkern an. Und dass wir da sagen, Bremen ist nicht nur international, weil Airbus hier ist, sondern weil es eine Stadt der vielen Sprachen und der schönen Menschen ist. Und ich möchte gerne, dass es viel mehr in den Fokus gerückt wird.
Wenn diese Menschen alle zu Wort kommen, was könnte daraus wieder an Texten entstehen? Wir kommen so langsam zum Ende. Du hast einen Appell schon mitgegeben, aber ich frage trotzdem immer zum Schluss nochmal. Es gibt eine Frage, die ich mir oft gestohlen habe von jemand anders. Dass wenn du im Alter auf dich zurückblickst, also gerade aus poetischer Sicht, auf was für eine Ela möchtest du da zurückblicken?
Ich glaube, die Leise. Ich glaube, dass Menschen sich ganz schwer damit tun, sozusagen mit meinen leisen Tönen. Ich glaube, man erwartet oft von mir, wenn ich komme, dass ich Tina Turner bin und Josephine Baker sozusagen. Würde ich mir nie anmaßen, aber ich vermute mal sozusagen, dass man oft die Hoffnung hat, jetzt kommt Power.
Und aber weil du auch so viel Energie hast,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber dann ist die Enttäuschung immer groß, wenn man sieht, ich komme mit den leisen Tönen. Und ich möchte mir im Alter sagen, es ist gut, dass du mutig warst und beschlossen hast, du zu werden.
Ich freue mich auf alles, was du vielleicht in aufgeschriebener Form bringst. Ich freue mich auf die nächste Begegnung, auf alles Gehörte. Und ich danke dir sehr für deine Gedanken und den kleinen Einblick in dein poetisches Leben. Vielen Dank, Ela Fischer.
Merci beaucoup. Ich war total baff von der Anfrage und habe mich gefreut wie ein kleines Kind aus Weihnachten. Also danke für die unfassbar schöne Begegnung.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.